zusammen, ihr lieben Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr bei unserer Sendung Weltfunk wieder mit dabei seid. Die heutige Sendung ist ein Beitrag von der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm der Tibet-Initiative Deutschland. Und wir werden uns heute mit dem Thema Flagge zeigen für Tibet beschäftigen. Für alle, die unsere Organisation noch nicht kennen, möchte ich kurz erklären, wer wir sind. Die Tibet-Initiative Deutschland, abgekürzt TIT, ist eine politische, überparteiliche und religiös ungebundene Organisation und wurde am 8. August 1989 von Tibetern und Deutschen gegründet. Die TIT setzt sich für das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen Volkes und die Wahrung der Menschenrechte in Tibet ein. Die Arbeit für Tibet wird bundesweit durch rund 2000 Mitglieder, 60 ehrenamtlich organisierte Regionalgruppen und Kontaktstellen sowie zahlreiche freiwillige Unterstützer getragen und von der Geschäftsstelle in Berlin koordiniert. Die TIT arbeitet eng mit im Exil lebenden Tibetern zusammen, ist national und international mit anderen Tibet-Unterstützergruppen vernetzt und hält Kontakt zur Politik und zur Regierung Tibets im Exil. Die TIT ist gemeinnützig und finanziert ihre Arbeit überwiegend durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Zu den Hauptkampagnen der TIT zählt die Unterschriftenaktion FreeMe sowie die Kampagne Flagge zeigen für Tibet am 10. März jeden Jahres, und dazu werde ich später noch mehr erzählen. Unsere Regionalgruppe gibt es seit 20 Jahren. Die Beatles werden uns musikalisch durch die Sendung begleiten, und da ohne Freunde alles noch viel schwieriger und trauriger ist, gleich zu Anfang das wunderbare Lied With a Little Help from My Friends aus dem legendären Album Sgt. Pepper. So, jetzt sind wir wieder zurück beim Thema Flagge zeigen für Tibet am 10. März. Ich habe mich vorhin gar nicht vorgestellt. Ich bin die Sonja von der Regionalgruppe der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Also, warum ausgerechnet 10. März? Um die Bedeutung dieses Tages für das tibetische Volk zu verstehen, müssen wir gedanklich zum 10. März 1959 zurückgehen. 10 Jahre zuvor, 1949, begann der Einmarsch der sogenannten chinesischen Volksbefreiungsarmee. 10 Jahre lang lebten die Tibeter mehr oder weniger in Koexistenz mit den Besatzern, die sich selbst Befreier nannten. Zunehmend war das tibetische Volk nicht mehr Herr im eigenen Land. Am 10. März 1959 war der Dalai Lama, das verehrte und unangefochtene religiöse und weltliche Oberhaupt der Tibeter, zu einer Theatervorstellung in ein chinesisches Militärlager eingeladen worden, wohlweislich ohne Begleitschutz. Die Tibeter fürchteten, dass dies eine Falle sein könnte und ihr Oberhaupt entführt werden sollte. Um den Dalai Lama daran zu hindern, die Einladung anzunehmen, umstellten ca. 300.000 Tibeter die Sommerresidenz Norbulinka, in der sich seine Heiligkeit zu diesem Zeitpunkt aufhielt. Der in den 10 Jahren der Besetzung und Unterdrückung aufgestaute Unmut kam dabei zum Ausbruch. Forderungen nach dem Abzug der chinesischen Truppen wurden laut. Diese Proteste dauerten eine Woche lang an. Am 17. März 1959 begannen die chinesischen Truppen damit, Granaten auf Norbulinka zu werfen, und der Dalai Lama entschloss sich zur Flucht. In der folgenden Nacht machte er sich auf den Weg ins indische Exil. Am 21. März begann die chinesische Armee mit der massiven Bombardierung des Sommerpalastes, wo sie den Dalai Lama immer noch vermutete. Bei diesem Massaker starben Tausende von Menschen, die ihr Lager dort aufgeschlagen hatten. Die Mehrheit der Überlebenden wurde verhaftet. Zwischen März 1959 und September 1960 kamen bei Militäraktionen insgesamt 87.000 Tibeter ums Leben, 25.000 wurden verhaftet. So begann nach dem 10. März 1959 die härteste Phase der Unterdrückung und Kulturzerstörung in der tibetischen Geschichte. Noch vor der eigentlichen Kulturrevolution, die alles Traditionelle und Religiöse endgültig ausmerzen wollte, waren in Tibet 80% aller Kulturstätten zerstört und über 90% aller Geistlichen ermordet oder gefangen genommen. Das geht aus offiziellen chinesischen Zahlen hervor, die der damalige Vizegouverneur von Tibet, Pu Qiong, 1987 vorgelegt hat. Insgesamt starben bis zum Tode Maos und der Entmachtung seiner radikalen Nachfolger laut einer Untersuchung der Internationalen Juristenkommission etwa 1,2 Millionen Tibeter durch Terror, Exekutionen und Hunger. Der 10. März, der Beginn des Volksaufstands gegen die chinesische Besatzung, wird von den Tibetern und ihren Freunden als Tag der Trauer, aber auch als Tag des Widerstands begangen. In Tibet selbst ist die Erinnerung an den 10. März 1959 noch ausgesprochen lebendig. 1989 kam es aus diesem Anlass in Lhasa zu den größten Massenprotesten gegen die chinesische Besetzung seit 30 Jahren. Der damalige Generalsekretär der Kommunistischen Partei und spätere Staats- und Parteichef Hu Jintao verhängte sogar für 14 Monate das Kriegsrecht, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Hunderte starben im Kugelhagel der chinesischen Sicherheitskräfte. In Lhasa sind öffentliche Demonstrationen aufgrund der totalen Überwachung seit den 90er Jahren allerdings nahezu unmöglich. Dennoch hat die Führung immer noch Angst davor, denn sie verschärft in der Zeit um den 10. März stets ihre Kontrolle über die tibetische Hauptstadt. Trotz aller Kontrolle kam es im März 2008 erneut zu heftigen Unruhen in ganz Tibet, den größten seit 1959. Die anfangs friedlichen Proteste von tibetischen Mönchen zum Gedenken an die Niederschlagung des Aufstands im März 1959 eskalierten, nachdem die chinesischen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen die Demonstranten vorgingen. Bei den mehrere Wochen andauernden Unruhen starben über 200 Menschen, etwa 1000 wurden verletzt, darunter viele Mönche und Nonnen. Um all diese Infos ein wenig sitzen zu lassen, nun das Lied Come Together aus dem Album Abbey Road. Zurück zum Thema Flagge zeigen für Tibet. Wer sich erst jetzt zugeschaltet hat, ihr hört heute eine Sendung im Rahmen von Weltfunk und die Sendung heute gestaltet die Tibet-Initiative Deutschland, Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm und wir beschäftigen uns eben Flagge zeigen für Tibet. Wie sieht denn die tibetische Nationalflagge eigentlich aus, wird sich der eine oder andere fragen. Und was bedeutet sie? Im Zentrum der Flagge ist ein Schneeberg zu sehen, der das Land Tibet symbolisiert, das von Schneebergen umgeben ist. 6 rote Lichtstrahlen, die in den Himmel ausstrahlen, stellen die 6 ursprünglichen Völker Tibets dar, bekannt als die 6 Stämme. Se, Mu, Dong, Tong, Dru und Ra. Die sich miteinander abwechselnde rote Farbe der Stämme und die dunkelblaue Farbe des Himmels symbolisieren die Bewahrung der geistlichen und weltlichen Ordnung. Die Lichtstrahlen, die von der über dem Gipfel des Schneeberges emporsteigenden Sonne ausstrahlen, symbolisieren die bei allen Menschen Tibets gleichermaßen empfundene Freude an Freiheit, dem geistigen und materiellen Glück und Wohlstand. Die mutige Haltung des furchtlosen Schneelöwenpaares symbolisiert den vollständigen Sieg über alles durch die Handlungen der Regierung, in der die geistliche und weltliche Macht vereint sind. Das darüber dargestellte dreifarbige Juwel symbolisiert die 3 kostbaren Juwelen der Zufluchtnahme in der buddhistischen Lehre, nämlich Buddha, die Lehre Buddhas, genannt Dharma, und die Sangha, was so viel bedeutet wie die Gemeinschaft aller, welche die buddhistische Lehre ausüben und sich selbst Übende nennen. Das zweifarbige Juwel, das von den beiden Schneelöwen gehalten wird, symbolisiert die Einhaltung der Moral entsprechend der Traditionen, wie sie in den 10 tugendhaften Handlungen und den 16 Regeln der menschlichen Moral überliefert sind. Der goldene Rand außenrum, links, oben und unten, symbolisiert das Blühen und Gedeihen der Lehren Buddhas, die durch unbegrenzte Richtungen und Zeiten hindurch wie pures Gold sind. Den Tibetern in Tibet ist es unter härtesten Strafen verboten, diese Flagge zu zeigen. Und wieder hören wir ein Schmankerl von den Beatles aus der LP Let It Be mit dem Titel I've Got a Feeling. Zurück zum Thema. Wir haben gehört, dass die tibetische Flagge in Tibet strengstens verboten ist. Und so haben wir vor circa 20 Jahren beschlossen, sie dann eben in Deutschland öffentlich stellvertretend zu hissen. Am 10. März Flagge für Tibet zu zeigen, so heißt ja die Kampagne, ist ein starkes Zeichen der Solidarität und der Bekräftigung des legitimen Rechts der Tibeter auf Selbstbestimmung, das ihnen im Zuge der chinesischen Besetzung verwehrt wird. Der Beginn der Kampagne war 1996 und da haben gerade mal 21 Städte an der Aktion teilgenommen und von Jahr zu Jahr wurden es mehr. Im Jahr 2013 waren es bereits 1236 Städte und Gemeinden, die sich an dieser Kampagne beteiligen. Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte quer durch alle Parteien beteiligen sich an dieser Solidaritätsaktion, indem sie vor öffentlichen Gebäuden an diesem Tag, am 10. März, die tibetische Flagge hissen. Seit ein paar Jahren haben wir die Aktion auch auf Läden, kulturelle Einrichtungen und in den privaten Bereich erweitert. Je mehr Flaggen am 10. März flattern, umso besser ist es. Zum Beispiel in Ulm haben sich die VH, der Weltladen, die Buchhandlungen Thalia und Eichhorn angeschlossen, in Langenau ebenso der Weltladen, die Buchhandlung Mar und der Diakonieladen. Und der Oberbürgermeister Gönner hisst mit an von erster Stunde in Ulm-Wehen seit Anbeginn 3 Flaggen vor dem Hauptbahnhof und in Neu-Ulm vor dem Rathaus. Begleitet wird die Flaggenhissung am 10. März bundesweit von Demonstrationszügen, Mahnwachen, Infoständen. Unsere Regionalgruppe veranstaltet an diesem Tag eine Demo, und zwar Dienstag, 10. März, Treffpunkt vor dem Rathaus Neu-Ulm um 15.30 Uhr. Wir werden dann gemeinsam über die Heerbrücke zum Hauptbahnhof gehen. Die Schlussmahnwache wird circa 2 Stunden später auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz neben dem Stadthaus sein. Wir würden uns sehr über eine rege Beteiligung freuen. Also wer immer Zeit findet und ein Herz für Tibet hat, ist herzlich eingeladen, an diesem Demonstrationsmarsch mitzumachen. Aber auch im privaten Bereich kann man einiges machen. Man kann seine private Flagge oder, dazu komme ich später noch, wie man an eine Flagge kommt, man kann die am Balkon hissen, im Garten oder wo auch immer. Oder zum Beispiel Flaggenaufkleber ans Auto oder wo auch immer aufkleben. Erhältlich sind die Flaggen und die Aufkleber im TIT-Webshop, den ihr unter www.tibet-online-shop.de findet und natürlich auch über unsere Regionalgruppe. Wir haben natürlich auch eine Webseite, sind auch bei Facebook vertreten und ihr könnt mich dort über das Kontaktformular jederzeit erreichen und kommt so auch eben an entsprechende Fahnen. Und nun wieder ein bisschen feine Musik von den Beatles und zwar die Nummer Strawberry Fields Forever aus dem Album Love. Ja, hallo zusammen. Ich habe uns heute einen Überraschungsgast mitgebracht. Die einen oder anderen werden ihn kennen. Es ist Nico. Er ist extra von Berlin angereist, um uns eine Geschichte vorzulesen. Aber erst einmal möchte ich den Nico noch fragen, was hast du denn überhaupt für einen Bezug zur Tibet-Initiative?
Also ich bin schon in sehr jungen Jahren dazugestoßen und war schon im zarten Alter von 5 Jahren an Demonstrationen beteiligt, bedingt durch mein Elternhaus, das da auch sehr aktiv war, Gott sei Dank. Und ja, bin früh in den Bann genommen worden von der faszinierenden Kultur und ja auch dem tragischen Schicksal dieses Volkes. Und habe dann während meiner Jugendjahre weiter gelegentlich mitgeholfen bei verschiedenen Aktionen der Tibet-Initiative. Und mittlerweile befasse ich mich auch, naja, man könnte fast sagen, beruflich mit der Thematik, da ich Regionalstudien Asien-Afrika studiere und meinen Hauptfokus auf Indien, Tibet und China lege und somit jetzt wirklich tief in der Materie drin stecke.
Das ist wunderbar. Der Samen ist aufgegangen, würde ich sagen.
Ja, das sieht fast so aus.
Ja, und die Geschichte, die uns Nico dann vorlesen wird, heißt Der Mond des Jägers und ist von einem der bekanntesten tibetischen Autoren. Sein Name ist Yamyang Norbu. Er ist 1949 geboren, war lange Zeit Direktor eines Instituts in Dharamsala in Nordindien, wo er die Exilregierung lebt. Und dieses Institut hat sich vor allem um die Aufarbeitung der nicht-buddhistischen Aspekte der tibetischen Kultur bemüht. Er war außerdem, und das insbesondere, Mitglied der tibetischen Guerilla, die vom nepalesischen Mustang aus gegen die chinesischen Besatzer in Tibet kämpfte. Neben zahlreichen Essays über tibetische Politik und Kultur verfasste er die Biografie eines Kampers und den Roman The Mandala of Sherlock Holmes. Der Autor lebt heute in den USA. Der Mond des Jägers ist erschienen 1984 im Tibet-Journal in Dharamsala. Und nun bitte, Nico, ans Werk.
Okay. Also, Yamyang Norbu, der Mond des Jägers. Um Mitternacht hatte er den Bergkamm erklommen. Der beinahe volle Mond hing niedrig am Himmel und sandte nur ein fahles, verstohlenes Licht über das graue, öde Land. Er kauerte dicht am Boden und trat vorsichtig auf der gefrorenen Erde auf, um nur ja keinen Schatten zu werfen. Das Drehvisier an seinem Gewehr klapperte leise, als er losrannte. Dann lehnte er sich wieder an einen dunklen Felsen und schaute hinaus in die Nacht. Er wusste, dass dort irgendwo im Dunkeln die Patrouillen sein mussten, aber er sah sie nicht, sah nur schwankende Schatten im blassen Mondschein. Er dachte an die wilden Augen dieser ungeduldigen jungen Soldaten, die in der Dunkelheit funkelten und nur auf eine Bewegung von ihm warteten. Er aber war alt und vollkommen erschöpft. Sein Brustkorb hob und senkte sich nach dem schnellen Lauf. Das Atmen tat ihm weh und warme Schweißtropfen perlten über sein Gesicht, auf dem sich die Niederlage bereits abzeichnete. In weiter Ferne zogen Saruskraniche vor dem untergehenden Mond vorüber und ihm fiel eine Geschichte ein, die er als Kind gehört hatte. Wusstest du, mein Junge, dass der König der Murmeltiere immer die Kraniche aus den großen Sümpfen zu sich rief, wenn sie in ein neues Land aufbrechen mussten? Und dann kletterte jedes Murmeltier auf einen Kranich, gerade so wie wir auf ein Pferd steigen, und flog davon, flog in weite Ferne. Ich wünschte, du Vogel könntest mich nun von hier forttragen, flüsterte er mit trockenen und aufgerissenen Lippen. Doch nur der Tod ist heute Nacht hier bei mir. Er sog den Lufthauch ein, der zu ihm herüberwehte, und jene Nacht fiel ihm wieder ein, als sie geradewegs in den Hinterhalt marschiert waren. Bitter wurde er beim Gedanken daran. Ein wildes Durcheinander hatte es plötzlich gegeben und der alte Mann konnte sich nicht mehr an viel erinnern. Nur vereinzelte, unzusammenhängende Bilder waren ihm noch geblieben. Die Blitze aus Gewehrmündungen, die vor dem dunklen Berg wie flüchtige Sternbilder funkelten. Das Knallen von Leuchtraketen und der schwarze Umriss eines sich aufbäumenden Hengstes vor dem Licht der Raketen. Seine ganze Einheit, etwa 120 tibetische Widerstandskämpfer, waren auf einen Schlag ausgelöscht. Nur 10 hatten überlebt und konnten aus der Umklammerung ausbrechen. Da waren sie gen Norden geflohen. Es hatte keinen anderen Fluchtweg gegeben. In den darauffolgenden Tagen wurden sie von Armeeeinheiten zu Fuß und zu Pferde verfolgt. Die jungen und grausamen Soldaten, trainiert und unermüdlich, genossen die Jagd auf die 10 erschöpften Männer, die irgendwohin ins Nichts gerannt waren. Die ersten, die gestorben waren, hatten einfach nicht mehr weitergekonnt, waren nur noch dagelegen mit Beinen, die zu nichts mehr zu gebrauchen waren und ihre Lungen zerbarsten. Da hatten sie sich selbst eine Kugel in den Kopf geschossen. Der Tod war ein weiteres Mal völlig unerwartet aus Gewehrmündungen gekommen, als die kleine, versprengte Gruppe den Verfolgern auf einer weiten Ebene schutzlos ausgeliefert war. Nur der alte Mann und ein junger, kräftiger Kerl aus Kanse hatten überlebt. Aber die Jäger waren unbarmherzig. Der Junge war zwischen den Felsen gestorben, dort an ihrem schroffen Berg. Er ist einen schlechten Tod gestorben, sann der alte Mann. Doch wer kann schon in Würde sterben, wenn eine Kugel einem die eigene Weide zerfetzt hat? Aus der Finsternis unterhalb des Bergkammes tönte durch die stille Nacht das leise Geräusch herunterrollender Steine. Der alte Mann lauschte. Jetzt war wieder alles ruhig, aber er wusste, sie waren dort. Er kauerte sich nieder und überlegte seinen nächsten Schritt. Mit dem ausgefransten Ärmel seiner schmutzigen Jacke strich er sich über sein schweißgebadetes Gesicht und nahm eine kleinere Lederflasche aus seinem Rucksack. Er behielt den kalten Schluck Wasser lange im Mund, um ihn ein wenig aufzuwärmen, bevor er ihn hinunterschluckte. »Ruh dich ein wenig aus«, sagte er zu sich selbst. »Du kannst jetzt sowieso nicht weiter. Diese schlauen Füchse haben sich an dir vorbeigeschlichen und du hast sie nicht gehört und auch nicht gerochen. Du wirst alt.« Er schloss seine Augen, müde und entkräftet. Doch nach einer Weile erhob er sich wieder, entsicherte sein Gewehr und begann geduckt den Bergkamm entlang zu rennen. Wäre er auf einer der beiden Seiten abgestiegen, hätte dies den sicheren Tod oder Gefangenschaft bedeutet. Und er wusste, dass er nur dann eine winzig kleine Chance hatte zu überleben, wenigstens für eine weitere Nacht. Wenn er hier auf der Höhe bis ans andere Ende dieses langgestreckten Bergrückens rennen würde. Es war schwierig, sich oberhalb des Abgrunds zu halten, und der alte Mann war sehr vorsichtig, um nur ja keinen Stein aus Versehen loszutreten, der ihn verraten hätte. Nach einer Stunde hielt er an, um sich auszuruhen. Die Blasen an seinen Füßen waren in den letzten Tagen zu blutigen Fetzen aufgerissen, worum er sich zunächst nicht weiter gekümmert hatte. Und nun fühlte er lediglich einen dumpfen, anhaltenden Schmerz. Nie hatten sie ihm die Zeit gelassen, die Wunden zu reinigen, und seine Füße waren nur noch blutige, eitrige, mit den Stiefeln verklebte Fleischfetzen. Da erinnerte sich der alte Mann wieder daran, wie er damals nach Indien gegangen war. Dort hatte er zwar alte Bekannte und Verwandte getroffen, doch das Wiedersehen hatte keinem Freude bereitet. Alle hatten sie sich verändert. Einige waren ziemlich reich geworden und hatten ihm geraten, endlich die Berge und die Chinesen in Ruhe zu lassen und sich friedlich hier anzusiedeln. Wie war er damals über deren Worte in Wut geraten, aber auch über sich und seine Unfähigkeit, ihnen klarzumachen, warum er immer noch kämpfte. Ihm schien, dass das Exil ihnen ihre Würde genommen hatte. Die Freunde hatten sich in sonderbare, freudlose Hungergeister verwandelt, die keinen Hass und auch keinen Stolz kannten, aber auch keine Liebe. Er hatte sich noch an das Leuchten in ihren Augen aus früheren Zeiten erinnert, das nun einer Leere gewichen war, was ihn verwirrte. Schon am folgenden Tag war er wieder aufgebrochen und zurück in die Berge gegangen. Warum nur müssen die Menschen, die einem am liebsten sind, von einem gehen? Warum werden aus Freunden Fremde? Seine Gedanken rebellierten gegen seinen Entschluss und seine Einsamkeit wurde übermächtig. Wurde stärker als der Schmerz und die Erschöpfung. Es ist, als hätten sie nie existiert, als ob sie nie wirklich gewesen wären. Der Mond verschwand hinter dem Horizont und er erhob sich. Aber ich bin wirklich, der Feind ist wirklich und vielleicht ist auch die Dunkelheit, die mir Schutz verleiht, wirklich. Plötzlich schießt ein heller Lichtstrahl in den Nachthimmel und sternengefunkelt durchbricht lautlos das Dunkel. Das raue Gelände liegt nun mehrere hundert Meter da in gleißendem Licht, das in der Luft hängt wie eine neue zornige Sonne und nach einer Weile langsam, ganz langsam sich vom Wind tragen lässt wie ein Fallschirm und sich genau auf den alten Mann zubewegt. Der unbarmherzige Strahl sucht jeden Fels ab, kriecht in jede Furche und Niederung und reißt jeden Schorf ab von diesem verwitterten, vereisten Boden. Der alte Mann umarmte die Erde und verhielt sich so still und ruhig wie die Felsen um ihn herum. »Die sind mir hart auf den Fersen«, dachte er und lächelte ein wenig über den Wirbel, den sie um ihn machten. »Bin ja nur ein alter Mann und bereit zu sterben, selbst wenn sie mich in Ruhe ließen. Sie hätten mich schon lange kriegen können, aber ich denke, sie wollen ihren Spaß mit mir noch ein wenig auskosten. Aber sehr lange kann es ja nun nicht mehr dauern.« Sobald der Leuchtstrahl ausgebrannt war, sprang der alte Mann auf und rannte wieder los. Doch dadurch zuckte eine weitere Leuchtrakete den Himmel und er stand hoch aufgerichtet und ungeschützt da. Schon im nächsten Augenblick pfiffen Kugeln ihn um die Ohren und eine traf ihn ins rechte Bein. Er fiel hin und konnte sich gerade noch rechtzeitig hinter einen riesigen Felsen rollen. Die Luft um ihn war erfüllt vom Aufheulen der Kugeln, wenn sie auf einen Stein trafen, und er hatte das Gefühl, auf seinen Rücken ging ein Sprühregen aus Steinsplittern nieder. Der alte Mann lag ganz still, und nach einer Weile ließ das Schießen nach. Das Gewehr hielt er noch immer in Händen, und als er es vor sich hinlegte, durchfuhr ein stechender Schmerz sein rechtes Bein. Als er mit der Hand an sein Bein herabglitt, spürte er, wie Blut aus der Wunde sickerte. Da wusste er, dass er nicht mehr würde laufen können. »Doch wohin hättest du schon gehen können?« Er war wütend über sich selbst. »Mach keinen Narren aus dir. Deine letzte Nacht, dein letzter Augenblick ist gekommen. Nutze ihn gut.« Er klemmte den abgenutzten Gewehrschaft zwischen seine Wange und seine Schulter und spürte einen Moment lang eine warme Zuversicht, die allein vom leichten Druck des Schaftes ausging. Unter ihm sah er undeutlich ein paar Schatten, die hin und her huschten. Er versuchte, so gut es ging, die kaum sichtbaren Anhaltspunkte ins Visier zu nehmen und schoss. Er war sich sicher, dass er einen von ihnen getroffen hatte, doch noch bevor er den Patronengurt zurückziehen konnte, traf ihn eine Kugel in die Schulter. Der Aufprall warf ihn zur Seite und ein brennender Schmerz kroch seine gebrochenen Knochen hinauf, zerriss das Fleisch und die Muskeln, die sie umhüllten. Schwarz wurde es ihm. Er wollte seine Augen schließen und sich dem Dunkel ganz hingeben. Doch der Widerstand, der ihm zu seiner Gewohnheit geworden war, zwang ihn, bei Bewusstsein zu bleiben. Der alte Mann zog sich mühsam auf die Knie und als eine weitere Leuchtrakete über ihm einen Sternregen niedergehen ließ, warf er seinen Kopf zurück und stieß seinen letzten Kampfschrei aus. Als die Kugeln in ihn eindrangen, zerfetzten sie Haut und Fleisch, Arterien und Venen, zerschnitten Muskeln, zersplitterten seine Knochen. Und zuletzt rissen sie seinen Rücken auf. Die Daunen aus seiner zerfetzten Jacke wirbelten hoch, sodass es aussah, als würde er mitten in einem kleinen Schneesturm aus weißen Federn stehen. Er fiel zu Boden und rollte langsam den Abhang hinunter, wurde dabei immer schneller, bis er unten angekommen war und weit ausgestreckt auf dem Rücken lag, einfach ganz still. Nur noch da lag. Danach herrschte ein langes Schweigen, unterbrochen nur von dem dumpfen Rumpeln eines kleinen Erdrutsches, der ihm den Abhang hinunter gefolgt war. Doch nachdem auch der letzte Kieselstein an seinen Platz gerollt war, blieb es sehr ruhig. Er hörte nicht, wie sich ihm knirschend Stiefel näherten. Er meinte vielmehr, die Stimme seiner Frau zu hören, die ihn von seinem Feld nach Hause rief. Aber ihr Gesicht entglitt ihm. Er konnte sich einfach nicht mehr daran erinnern. Er spürte den warmen, metallischen Geschmack vom Blut in seinem Mund. Doch er schaffte es noch, ein letztes Mantra zu murmeln. Om Mani Padme Hum, o Juwel in der Lotusblüte. Der Horizont war bereits von einer zarten Morgenröte überzogen. Vom Osten kam ein einzelner weißer Kranich weit oben am Himmel herangeflogen. Der alte Mann schaute auf und schloss seine Augen. Er wusste, der Kranich war gekommen, ihn zu holen.
Die Musik, die ihr eben gehört habt, war von John Lennon aus dem Album Imagine. Ja, und für alle, die sich erst jetzt zugeschaltet haben, möchte ich noch einmal ganz eindringlich auf die Demo hinweisen, die wir am 10. März veranstalten. Und zwar beginnend am Rathausplatz Neu-Ulm um 15.30 Uhr. Wir werden dann quer über die Herdbrücke, quer durch Ulm zum Hauptbahnhof gehen, wo ja alljährlich auch drei Flaggen gehisst werden. Und dann zurück zum Hans- und Sophie-Scholl-Platz, wo die Entmahnwache stattfinden wird. Das ist also unsere nächste Veranstaltung, also unsere ganz, ganz wichtige Veranstaltung. Und hoffentlich kommen ganz viele mit, die uns heute zuhören, die ja jetzt wissen, wie wichtig dieser 10. März eben ist für die Exil-Tibeter und eben auch als politisches Zeichen, dass wir zu den Tibetern stehen und anstelle von ihnen die tibetische Flagge hissen. Unsere nächste Aktion, die wir machen, ist ein großer Bücherflohmarkt. Manche von euch kennen das ja schon. Wir machen das zweimal im Jahr im Pfaffenhofen im Rathaus. Also der nächste findet statt an Palmsonntag, 29.03. Um 9 Uhr morgens geht's los bis 18 Uhr abends. Und ja, es ist ein gut sortiertes Sortiment und jede Menge Bücher vorhanden. Also das ganze Rathausfoyer wird wieder vollstehen. Das ist also unsere nächste Aktion und ja, wir könnten noch Tragehilfe gebrauchen. Also wer sich berufen fühlt, uns ein bisschen schleppen zu helfen, bitte meldet euch bei mir über die über das Kontaktformular von unserer Webseite. Eine ganz besondere Veranstaltung darf ich euch schon mal ganz vorsichtig ankündigen, aber der Termin steht fest. Also wir freuen uns ganz arg, dass wir zusammen mit Radio Free FM 20 Jahre Feier machen. Wir haben nämlich festgestellt, Radio Free FM hat sich auch genau im Juni vor 20 Jahren gegründet. Und dann haben wir gesagt, ja, da müssen wir doch zusammen feiern. Und wir konnten das Ulmer Zelt ins Boot holen, die das auch sehr gut fanden. Das heißt, am Sonntag, 7. Juni, wird im kleinen Ulmer Zelt unsere 20-Jahr-Feier stattfinden. Wir konnten dafür einen ganz spannenden, interessanten tibetischen Musiker gewinnen, der uns da musikalisch unterstützen wird. Und die eine oder andere Überraschung werden wir auch noch haben. Also das steht noch nicht ganz fest, deswegen möchte ich noch keine Namen sagen. Aber es wird bestimmt ein ganz spannender Nachmittag werden. Nur zu unserer Gruppe, also unsere Regionalgruppe trifft sich jeden zweiten Montag im Monat im Gasthaus Herrenkeller, gleich ums Eck in der Herrenkellergasse, und zwar um 19 Uhr. Und wir freuen uns über jeden, der da mal vorbeischaut, welche Fragen auch immer er hat oder sich einfach mal anschauen möchte, wie wir das gestalten und wie wir unsere Organisation aufstellen, wie wir unsere Veranstaltungen planen und so weiter. Also einfach mal vorbeikommen, 19 Uhr, jeden zweiten Montag im Monat. Vielleicht nur unsere Webseite, da könnt ihr euch immer am Laufenden halten, was so los ist in Tibet. Das ist www.tibet-ulm.de. Und unsere Facebook-Seite Tibet Ulm, wo auch immer ganz viele Fotos eingestellt werden. Danke an die Hanni, die das immer so toll macht. Abschließend möchte ich jetzt noch sagen, dass der 10. März letztlich auch ein Tag der Hoffnung ist. Denn er signalisiert, dass sich die Tibeter in ihrer Heimat und im Exil noch nicht aufgegeben haben. Und dass deshalb noch eine Zukunft für das tibetische Volk gibt. Und an uns alle, wenn wir eine bessere, gerechtere Welt wollen, dann müssen wir was tun dafür. Denn von selber wird es nichts. Und in diesem Sinne möchte ich zum Abschluss für alle, die noch Visionen haben und die noch träumen wollen und können, das bekannte Lied von John Lennon spielen, Imagine, aus seinem Album Imagine. Und ich danke euch alle, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Sendung im Weltfunk möchte ich mich von euch verabschieden. Und zwar die Sonja von der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm von der Tibet-Initiative und
der Nico. Radio 3FM, 101.6.